Guten Morgen. Für diese Sendung suchte ich zum Thema Krankheit und Leid Auszüge aus zwei Büchern. Zuerst lesen wir bei dem Religionsphilosophen Romano Guardini in seinem 1940 erschienenen Buch Der Herr aus dem Kapitel Die Kranken. Zwischen den Lesungen erklingen Ausschnitte aus der Choralkantate Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, von Dietrich Buxtehude. Und nun zu Romano Guardini. Im ersten Kapitel berichtet das Markus-Evangelium: Und als es Abend wurde und die Sonne unterging, brachten sie zu ihm alle Kranken und alle von bösen Geistern Besessenen, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Geister aus. Und er erlaubte den Geistern nicht zu sagen, dass sie ihn kannten. Jesus geht hin durch die leidensvolle Menge, und eine Macht Gottes ist da und heilt, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde: Er hat unsere Gebresten auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Der Geist, der in ihm waltet, hat Macht zu heilen, von den Wurzeln her zu heilen, weil er fähig ist zu schaffen, den inneren Anfang des Lebens zu erfassen und neu zu machen. Jesu Heilmacht ist so unerschöpflich, dass er gegen die andrängende Menschennot aufkommt. Er weicht nicht zurück. Und was lässt er da an sich heran? Ist Menschenleiden nicht ein Meer? Ist Helfen nicht eine Arbeit im Uferlosen? Wer hat sich wirklich zu helfen entschlossen, dem Leiden der Menschen gestellt und ist nicht überflutet worden, dass er froh sein durfte, vor der unendlichen Aufgabe nicht sich selbst zu verlieren? Jesus lässt die Not an sich heran und ist doch stärker als sie. Wir kennen kein Wort des Herrn, das ihn als Idealisten zeigte, der meint, er könne das Leiden zum Verschwinden bringen. Er sieht es mit seiner ganzen schlimmen Wirklichkeit, und sein Herz, das fühlendste und wissendste, das je geschlagen hat, ist stärker als alles Menschenleid. Da sitzt ein Blinder an der Straße, hört die erregte Menge, fragt, wer da komme und ruft: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sie suchen ihn zum Schweigen zu bringen, er aber lässt sich nicht einschüchtern, ruft immer lauter, bis Jesus ihn vor sich kommen lässt. Was willst du, dass ich dir tun soll? O Meister, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus: Geh, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Auf der Stelle kann er sehen und folgt ihm nach. Ein andermal geht Jesus durch großes Gedränge. Eine Frau, die seit vielen Jahren an Blutfluss leidet und überall vergeblich Heilung gesucht hat, sagt sich: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, werde ich gesund. Sie kommt von hinten heran, berührt sein Gewand und merkt an ihrem Körper, dass sie von ihrer Plage geheilt ist. Er aber wendet sich um: Wer hat meine Kleider berührt? Die Apostel wundern sich: Du siehst, wie die Menge dich umdrängt, und fragst, wer hat mich berührt? Er aber weiß genau, was er sagt. Er hat ja sofort an sich gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Da tritt die Frau zitternd vor, wirft sich zu seinen Füßen nieder und bekennt, was geschehen ist, und er entlässt sie voll Liebe. Es ist, als ob er mit heilender Kraft geladen sei, als ob er gar nicht selbst zu wollen, sondern nur einer offen, verlangend zu ihm zu kommen brauche, damit die Kraft von ihm ausgehe und wirke. Es erklingt nun die Choralkantate mit dem Beginn der ersten Strophe: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, ich bitt, wollst sein von mir nicht fern mit deiner Hilf und Gnade. Was bedeutet für Christus das Heilen? Man hat gesagt, er sei der gütige Menschenfreund gewesen. Die Neuzeit hat ein lebendiges, soziales und karitatives Empfinden. So hat sie in ihm den großen Helfer der Menschen erblicken wollen, der ihre Leiden sah und sich bemühte, ihnen beizustehen. Damit irrt sie aber. Wohl ist Jesus voll Liebe. Er fühlt das Leid der Menschen mit. Ihm geht das Herz über, so dass selbst in den Evangelien, die im Allgemeinen so wenig von Empfindungen reden, gesagt wird, er sah die große Menge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dennoch ist Jesus nicht einfachhin die große karitative Natur mit weitem Herzen und reicher Kraft des Helfens, die dem Menschenleid nachgeht, es versteht und überwindet. Er ist nicht der Sozialempfindende, der die Missstände sieht und die Dinge besser ordnen will, der sich gegen die Unterschiede auflehnt und um Gerechtigkeit kämpft. Der Karitative und Soziale will das Leid verringern, wenn möglich beseitigen. Er will, dass für die Bedürfnisse zweckentsprechend gesorgt, dem Unglück vorgebeugt, das Dasein recht geordnet werde, dass frohe, gesunde, an Leib und Seele wohlgeratene Menschen auf der Erde leben. Sobald wir uns das vor Augen stellen, merken wir sofort, dass es für Jesus nicht um das geht. Dazu sieht er das Leid viel zu tief, viel zu weit drunten in den Wurzeln des Daseins, eins mit Sünde und Gottesfremdheit. Er sieht es viel zu sehr als die Stelle, wo das Dasein nach Gott hin offen ist, offen wenigstens sein kann, als Folge der Schuld, zugleich aber auch als Weg der Läuterung und Rückkehr, wie es ja in seinen Worten über die Nachfolge und das Kreuztragen deutlich wird. Näher kommen wir dem, wie es wirklich steht, wenn wir sagen, Christus ist dem Leiden nicht ausgewichen, wie der Mensch immer wieder tut. Er hat es nicht übersehen. Er hat sich nicht davor geschützt. Er hat es in sein Herz aufgenommen. Als Leidender hat er die Menschen so aufgenommen, wie sie wirklich sind, in ihrem eigentlichsten Zustand. Er hat sich in die Bedrängnis der Menschen, in ihre Schuld und in ihre Not hineingestellt. Das ist etwas unendlich Großes. Eine Liebe von heiligem Ernst, ohne alle Illusion, aber gerade darin von gewaltigster Kraft, weil sie ein Tun der Wahrheit in der Liebe ist, das die Wirklichkeit erfasst und aus den Angeln hebt. Jesu Heilen ist ein Tun von Gott her, eine Offenbarung Gottes und ein Hinführen zu Gott. Immer steht bei ihm das Heilen im Zusammenhang mit dem Glauben. In Nazareth kann er keine Wunder tun, weil sie nicht glauben. Ihnen aber das Wunder aufzudrängen, hieße seinen Sinn zerstören, denn er ist auf den Glauben bezogen. Die Jünger können den kranken Knaben nicht gesund machen, denn sie sind kleinmütig, und so bleibt die Kraft, die aus dem Heiligen Geiste wirken will, gebunden. Als der Gichtgelähmte herangetragen wird, scheint es im ersten Augenblick, als ob Jesus die Krankheit des Leidenden gar nicht sehe. Was er vor allem sieht, ist sein Glaube. Dem verheißt er die Vergebung und erst als letzte Erfüllung des Ganzen macht er ihn gesund. Das Heilen Jesu ist auf den Glauben bezogen, ebenso wie die Verkündigung der Botschaft. Auch das Heilen offenbart, nämlich die Wirklichkeit des liebenden Gottes. Dass die Menschen dieser Wirklichkeit inne werden, sich ihr öffnen, sich in sie hineinstellen, ist seines Heilens eigentliche Absicht. Es erklingen nun vier weitere Zeilen aus der ersten Strophe der Choralkantate. Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, so bist du doch mein Zuversicht, mein Teil und meines Herzens Trost, der mich durch sein Blut hat erlöst. Wir wenden uns nun einem Buch des Theologieprofessors Johannes Brandschen zu, das im Jahr 1986 erschien, unter dem Titel »Warum lässt der gute Gott uns leiden?« Ehrfurchtgebietend heißt es da im Vorwort: 1968 starb in einer Pariser Klinik der französische Kardinal Pierre Voyot, Erzbischof von Paris, im Alter von 55 Jahren. Voyots Todeskampf war lang und furchtbar. Er dauerte 3 Monate. Sterbend hat Voyot gleichsam als Testament seinem Freund, dem Bischof Lallier, Folgendes anvertraut: »Wir verstehen es meisterhaft, schöne Sätze übers Leiden zu machen. Auch ich habe übers Leiden in ergreifenden Worten gepredigt. Sagen Sie den Priestern, sie sollen lieber schweigen. Wir wissen nämlich nicht, was Leiden heißt. Als ich dies einsehen musste, habe ich nur noch geweint.« Zur Kreuzesnachfolge führt Johannes Brandschen unter anderem aus: »Für die Leiden im Dienst der anderen gilt zuerst einmal das Wort des Paulus: Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt.« Kreuzesnachfolge geschieht aber auch dann, wenn wir etwa von einer unheimlichen Krankheit befallen oder von einem Unglücksfall getroffen werden. Auch so kommen wir ans Kreuz und können oft nur noch mit dem sterbenden Jesus schreien: mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Wo Gott sich angesichts solch unsäglichen Leidens ins Dunkel entzieht, da bleibt uns Christen nur eines übrig: einander betend in jenen klagenden Schrei hinüberhelfen: »Dein Wille, Herr, geschehe, auch wenn ich nicht verstehe.« Wo das Einschwingen in diesen Schrei gelingt, da ist auch dem fürchterlichsten Leiden sein Stachel genommen. Da geschieht christliche Ergebung. Ein Wunder, vor dem wir uns nur stumm und bewundernd verneigen können. Der unheilbar Kranke, der sein Leiden akzeptiert hat, ist auch für andere da, weil er durch seine Annahme des Leidens den gesunden Trost zu geben vermag. Auch da geschieht Kreuzesnachfolge. In seine Ausführungen über das Leid fügt Johannes Brandschen eine Warnung ein. Er schreibt: »Wir haben kein Recht, von der Auferstehung am Ende der Zeiten zu träumen, solange wir nicht bereit sind, alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit die am Boden Liegenden bereits hier und heute ein wenig Auferstehung feiern dürfen. Wer an den Beleidigten und Entrechteten dieser Erde vorbei von der Auferstehung redet, der degradiert Gott zu einem Lückenbüßer für unsere Faulheit, unsere Habgier und unseren Egoismus.« Und zur Auferstehung führt Brandschen aus: »Unsere Hoffnung, dass Gott fürs Letzte sorgen wird, gibt uns den Mut und die Freiheit, uns entschieden dem Vorletzten zuzuwenden, dieser unserer Welt. Und wo unsere Hände nicht hinreichen und unsere Schritte zu spät kommen, nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Unmöglichkeit, da gewährt uns Gott die Freiheit, einander das Wort der Hoffnung zu sagen. Und wenn Gott, der Schöpfer und Neuschöpfer, dieses Wort der Hoffnung einlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel sein.« Psalm 126. Im Evangelium nach Johannes Kapitel 16, Vers 23 sagt Jesus: »An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen.« In dem Kapitel »Auch stummes Leid kann Sprache finden« übermittelt Johannes Brandschen uns folgende Begebenheit. Im Jahr 1964 starb in einer Zürcher Klinik der gefeierte Schauspieler und Regisseur Ernst Ginzberg. Eine heimtückische Krankheit hatte ihn überfallen, Lateralsklerose, unheilbar. Über das Fortschreiten und den Ausgang seiner Krankheit war Ginzberg sich im Klaren. Er wurde nach und nach vollständig gelähmt. Zum Schluss verlor der begnadete Schauspieler auch noch sein geliebtestes Gut, Stimme und Sprache. Sein Geist aber blieb unversehrt. In den langen Monaten, als die fortschreitende Krankheit ihn langsam einkerkerte, verfasste er Gebete in Gedichtform. Die letzte Strophe eines seiner letzten Gedichte heißt: Ich falte die Hände, die Lahmen im Geist und bete ins Dunkel, dass es zerreißt. Sein Gebet, in tiefer Nacht ins Dunkel hineingesprochen, ist getragen von der Bitte, Gott möge sein Dunkel zerreißen. Das heißt wohl, Gott möge ihn in sein göttliches Licht aufnehmen. Obwohl das äußere Wunder ausbleibt, Gott greift nicht in die Gesetze der Natur ein, die Krankheit nimmt ihren Lauf, ereignet sich ein inneres Wunder. Im Gebet ist Ginsberg die Gnade der christlichen Ergebung geschenkt worden. Dieses innere Wunder ist so überwältigend, dass Ginsberg zu danken anfängt. Nicht für das Leiden, das wäre masochistisch, wohl aber dafür, dass durch das Leiden sein Glaube reiner und reifer geworden ist und auch dafür, dass Gott seinem Glauben die Kraft geschenkt hat, am Leiden nicht zu zerbrechen, sondern zu wachsen. So kann der verstummte Ginsberg nun in tiefer christlicher Ergebenheit voll hoffender Zuversicht sein letztes Gebet wagen: Nun wird es Zeit zu danken, das Wort vermag es nicht. Doch du nimm den Verstummten, Herr, wortlos heim ins Licht. Zum Abschluss dieser Sendung erklingen die letzten Zeilen der dritten Strophe aus Buxtehudes Choralkantate. Alsdann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich in aller Freud, o Gottes Sohn, mein Heiland und mein Gnadenthron. Herr Jesus Christ, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich. Amen.
Mein Heiland, mein Heiland, mein